Konstantin, die essentiellste Frage überhaupt, wo bist du gerade? Ich weiß es nämlich nicht.
Genau, also ich sage Hallo aus Wien. Ich sitze hier in Wien, bin zu Hause und freue mich sehr, dass mein Film von euch gezeigt wurde. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und freue mich auch, dass er bei euch jetzt auch mit Publikum gezeigt werden konnte. Ist ja alles nicht so selbstverständlich nach so einer langen Pandemiezeit.
Ja, hast du ihn schon öfters woanders zeigen dürfen?
Ja, also die Erstaufführung war in der Berlinale und da war noch mit diesem System nur halbvolle Kinos, Riesenkontrollen und so weiter. Und jetzt lief er in Österreich an dem Festival des österreichischen Films in Graz. Da waren ein paar Vorführungen und im Herbst wird er jetzt hier ins Kino kommen.
Da hat er auch einen Preis gekriegt, ne?
Genau, genau.
Die Montage. Nee, Sound?
Genau, also für Schnitt und für Sounddesign.
Gut. Lass mich, also wenn man über den Film recherchiert, und da kommen oft auch deine Worte, das sind zwei Begriffe, die sind ja sehr wichtig, Direct Cinema. Und könntest du ausführen, es sitzen Expertinnen und Experten hier drin, trotzdem wäre es mir wichtig, dass du kurz erklärst, was dir daran so wichtig ist. Und warum du in dieser Form diese Institution porträtiert hast oder gefilmt hast?
Ja, es gibt ja verschiedene dokumentarische Verfahrensweisen und mich fasziniert an dieser beobachtenden Form, am Direct Cinema, dass man so etwas wie eben diesen direkten Zugang zur, jetzt können wir noch darüber reden, zur Wirklichkeit haben kann. Also die anderen Konventionen, die im Dokumentarischen oft sind, die ich auch gut finde, wie Interviews, wie gestellte Szenen, Off-Kommentar, das kann ja alles schön sein. Ich arbeite gern ohne die, habe dadurch auch so größere Einschränkungen, aber ich finde, wenn man gewisse Einschränkungen hat, das beflügelt auch die Fantasie. Und ich fand gerade für Institutionen ist dieses beobachtende Kino so gut geeignet, weil ein Merkmal an Institutionen ist ja, dass Dinge sich permanent wiederholen. Also man muss ja dort gar nichts erfinden, sondern so wie wir jetzt gesehen haben im Arbeiterkammerfilm, allein diese zahlreichen Beratungsgespräche, das ist ja etwas, das ist ein unaufhörlicher Strom. Und da kann man aus meiner Sicht einfach beobachtend dabei sein und es ist spannend.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ich würde da jetzt hingehen und denke, ich bekomme ein Beratungsgespräch, bekomme ich auch, aber dann bekomme ich noch eine Kamera mit Mikrofon oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also grundsätzlich, das ist ja mein dritter Institutionenfilm und wir haben das immer so gemacht, bevor wir drehen, werden natürlich die Leute gefragt, ob wir sie drehen dürfen. Man erklärt auch kurz, um was es geht. Und jede Person, die im Film vorkommt, muss auch eine Einverständniserklärung unterschreiben, dass sie dann vorher oder nachher gemacht hat. Das heißt, es besteht überhaupt nicht dieses unsichtbare Kamerading, sondern das ist wirklich etwas ganz Klares, Abgesprochenes. Das Interessante ist, dass in solchen Beratungsgesprächen oder in meinen anderen Situationen waren das andere Situationen, das oft sehr stark ist, geprägt ist von, ich nenne das soziale Rollen. Also sagen wir mal, Carmen, wenn wir jetzt wirklich in einem Raum wären, unser Gespräch läuft ab, wenn wir dann mal quasi zugestimmt haben, ja, da kann gedreht werden und wir sehr beschäftigt sind mit unserem Dialog, dann haben wir gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, wie wir wirken vor der Kamera oder dass wir uns verstellen oder was anderes machen. Sondern wenn wir wirklich quasi versunken sind, auch nennen wir es jetzt mal in unserem Gespräch, dann läuft die Situation eigentlich so ab, wie es auch ohne Kamera und Tonband wäre oder zumindest zum größten Teil. Und das ist etwas, was ich anstrebe, sozusagen mit dieser Direct Cinema Technik. Aber ganz wichtig, es ist keine versteckte Kamera, es ist immer eine präsente Kamera und die Leute, die gefilmt werden, wissen um die Präsenz.
Und wie, also bist du da jedes Mal dabei oder sagst du, nee, das Team ist so klein wie möglich, also nur Kameramensch und Soundmensch? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also in der konkreten Drehsituation sind wir immer zu dritt, Kamera, Ton und ich. Ich bin oft sehr wichtig, weil ich den ersten Schritt auf die Menschen zumache. Also zum einen sind es die Menschen jetzt im Fall von der Arbeiterkammer, die Rat suchen, aber mit dem Personal habe ich natürlich eine lange Zeit schon verbracht. Also da ich bin ja, also ich mache ungefähr ein Jahr Recherche und dann ist so ein halbes, dreiviertel Jahr Dreh. Das heißt, ich bin ja dort auch sehr präsent und die wissen schon ganz gut, wie ich ticke. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ich dabei bin, zumal ich dann auch Regie führe. Also ich gebe natürlich meine Zeichen an Ton und Kamera, was ich gerne im On haben möchte und was ich mir vorstelle, was im Off, ich dann dazulegen kann.
Und wenn du das jetzt so sagst, fällt mir konkret eine Szene ein. Ein Mitarbeiter am Handy und er telefoniert und sagt, ja, das wird schwierig, aber wir müssen das hinkriegen. Er läuft dabei im Raum hin und her und die Kamera geht mit ihm mit. Das heißt, in dem Moment hast du gedacht, okay, das ist meine Szene, da soll die Kamera drauf. Da war ja noch viel mehr in dem Raum als dieser eine Mensch am Handy. Also ist es dann tatsächlich so, dass es genauso funktioniert? Du sagst, folge dem jetzt und das machst du nicht besonders extrovertiert, sondern eher zurückhaltend. Oder ja.
Genau, also das kommt darauf an. Also dieses beobachtende Drehen, das ist so eine Mischung aus so stillschweigendem Einverständnis. Das heißt, ich arbeite mit einem Team, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite. Und Kamera und Ton wissen oft, was ich will. Aber wenn dann Dinge sind, wo ich dann ganz speziell, wo ich merke, ah, die Kamera beschäftigt sich jetzt gerade ganz woanders mit was, dann gibt es halt Zeichen. Und ich bin oft sehr nah bei Kamera und Ton und ich arbeite oft sehr körperlich, also dass ich dann auch Kamera und Ton angreife oder hindeute. Das heißt, es ist oft eine Mischung aus großer Freiheit für Kamera und Ton und sehr starke Hinweise dort, das möchte ich jetzt aber in der und der Größe oder Intensität haben. Und was du ansprichst in der Szene, wie gesagt wurde, hey, wir müssen jetzt runterfahren, der erste Lockdown kommt. Das ist Bernd, der Chef der IT. Und ich weiß nicht, wie es dir ging und dem Publikum ging. Also mir war klar, also da löst sich ja gerade das auf und die Ereignisse überschlagen sich. Und dann habe ich Bernd gesehen. Dann weiß ich heute noch, wie ich zur Kamera gar nicht so subtil deute, sondern dorthin bitte. Und ich fand, das war eine unglaubliche Szene, wo ich finde, dass das Direct Cinema, dass das oft passiert. Das ist ja so wahnsinnig dokumentarisch, aber plötzlich geht es ins Fiktionale. Also das ist ja wie eine Spielfilmszene. Also wie plötzlich jemand sagt, hey, wir haben eine Riesenkrise, aber wir müssen das Problem lösen. Ich weiß nicht wie, aber du musst mir helfen. Und ich finde, da geht so ein Raum auf und gerade dieses Übergehen dann, also dass die Fantasie des Publikums sich auch dort hineindenken kann und es größer wird, das ist für mich so die Schönheit des Directing.
Bleiben wir bei dem Begriff, du hast schon erwähnt, du magst Institutionen, also es gibt ja drei Institutionsfilme. Und wenn ich das richtig verstanden habe, was ich für mich immer noch eher eine These ist, aber du widerlegst ja durch deinen Film, du hast einen Film in der Kinderpsychiatrie gemacht oder Jugendpsychiatrie. Und ist es dann tatsächlich so, dass wenn man mit der Kamera drin ist, zu dritt, dass die Menschen, die da drin sind, irgendwann mal vergessen, dass da eine Beobachtung stattfindet, weil ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Aber das ist dein Erfahrungswert.
Ja, also das ist wirklich meine Erfahrung. Also reden wir ganz kurz über den Film, der jetzt nicht gelaufen ist, über die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da gibt es eine Szene, wo aus welchen Gründen auch immer eine junge Frau fixiert werden muss. Und dort sind alle so beschäftigt mit diesem furchtbaren Vorgang, dass die überhaupt nicht nachdenken können, dass da jetzt eine Kamera dabei ist. Zumal wir dort zwei, drei Stunden quasi das Team und alle begleitet hatten. Sprich, irgendwann ist man Teil der Szenerie. Und gerade die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel, es kamen viele dorthin, da waren wir schon dort. Da waren wir quasi Teil dessen. Gibt es ein tendenziell ein großes Verschwinden. Aber natürlich hast du recht. Es ist immer etwas, also wir sind ja immer präsent. Es ist ja nicht dieses Ausgeschaltetsein. Also auch im Arbeiterkammerfilm gibt es sehr viele Momente, wo ich merke, dass das Bewusstsein der Kamera und des Tonbands durchaus da ist, aber ohne die Szene jetzt gravierend zu verändern, so wie ich sie auch ohne Kamera und Tonband erlebt habe.
Okay. Kommen wir zur Arbeiterkammer. Du bist in Deutschland geboren, in der Schweiz groß geworden, wenn ich es richtig verstanden habe, und jetzt in Österreich. Kanntest du die Arbeiterkammer vor 10 Jahren, vor 5 Jahren? War die dir ein Begriff? Ist die, also ich als Deutsche hier in Deutschland kenne die nicht. Null. Das ist mir das erste Mal begegnet. Wie war es für dich?
Also Carmen, das geht nicht nur dir so, das geht der gesamten Welt so. Und zwar, das will
ich bin
das,
nicht alleine.
Du bist nicht allein.
Ah, sehr schön.
Das ist wirklich das Spannende, dass diese Institution in dieser Form gibt es nur in Österreich. In keinem anderen Land. Es gibt im Saarland gibt es so eine regionale Geschichte, in Bremen und so weiter. Aber als nationale Institution gibt es wirklich nur in Österreich. Das Lustige ist, jetzt wie der Film in Österreich lief, das österreichische Publikum hat sich immer gefragt, na ja, aber das muss es doch auf der ganzen Welt geben. Das gibt es doch bei uns, das muss ja überall geben. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das heißt, es gibt so ein Bewusstsein in Österreich, wo es eine lange Tradition der Sozialdemokratie gibt, eine lange Tradition, den Sozialstaat auch auf Organisationen und Institutionen fußen zu lassen. Da ist die Arbeiterkammer Teil dieses sozialstaatlichen Systems und ist wie, ich würde es fast sagen, wie in der DNA der österreichischen Gesellschaft. Das heißt, wenn du nach Österreich kommst und ein Anstellungsverhältnis machst, siehst du in deiner Abrechnung sofort so eine Kammerumlage. Und dann fragst du dich, na, was ist denn das? Das heißt, dort bist du relativ früh damit konfrontiert. Und wenn man ein bisschen das politische Geschehen verfolgt, ist die Arbeiterkammer mit ihren Medieninterventionen, politischen Interventionen, ist durchaus präsent. Das heißt, ich habe die eigentlich sehr früh, war die mir ein Begriff. Aber was das Interessante ist, ich wusste eigentlich nie ganz genau, was die machen und wie sie arbeiten. Und das war eigentlich auch für ein großes österreichisches Publikum so. Deswegen war mein Interesse so stark. Na, dann wollen wir uns diese Institution mal genauer anschauen.
Und wie war das so? Also ich meine, da war die Pandemie noch nicht zu erahnen. Du gehst dahin, toll, die feiern Jubiläum, was ja durchaus, wie soll ich sagen, also wenn man Jubiläum feiert, dann möchte man ja auch bestimmte Szenen sehen, die hast du ja auch drin. Also du hast einen Werbeclip drin, mit dem sie die 100 Jahre feiern etc. Wie sind die auf deine Frage oder dein Anliegen eingegangen? War da sofort klar, du kannst da in die Gespräche mit rein? Du hast ja nicht nur die Gespräche, sagen wir mal, die Beratungsgespräche gehabt, sondern du bist ja in allen Bereichen reingekommen. War da Lobbyarbeit deinerseits wichtig? Wie bist du daran gekommen? War das ein Glück, ja, die 100 Jahre?
Also vielleicht bevor ich auf die 100 Jahre komme, einfach grundsätzlich, also ich unterrichte auch in der Filmakademie in Wien und das sage ich den Studierenden immer, wenn ihr sowas macht, müsst ihr das wirklich so wie der alte Fuchs Frederick Wiseman machen, der so ein großes Vorbild ist von mir und der von Anfang an immer gesagt hat, you have to have the final cut. Das heißt, wenn du eine Institution porträtierst, dürfen die kein Mitspracherecht haben. Das ist für eine Institution schwer zu schlucken, ganz schwierig. Stell dir vor, ich würde jetzt euer Festival oder das Kino und so weiter und würde euch sagen, ja, ich finde euch super, aber ihr dürft nichts mitreden. Schwierig. Aber erst dann kann man aus meiner Sicht anfangen zu arbeiten, weil man sonst natürlich immer, das ist sonst wie eine Auftragsarbeit. Und dann kann man nicht frei dokumentieren. Und bei mir ist es so, ich zeige dann oft den Verantwortlichen meine Filme. Das heißt, die wissen, auf was sie sich einlassen. Dann geht dort ein Diskussionsprozess los. Und das dauert oft ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Dann wird ein Vertrag unterschrieben und da steht drin, ihr habt kein Mitspracherecht. Ihr habt ein Ansichtsrecht, das heißt, es ist mir wichtig, dass die vor der Film gezeigt wird, es auch sehen. Aber sie können dann nicht sagen, die und die Szene raus und das gefällt mir nicht, das gibt es nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Diese 100-Jahre-Geschichte fand ich halt interessant. Also ich habe gesehen, das fällt in die Zeit der Dreharbeiten. Und so Jubiläumsgeschichten sind immer super. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, wenn ihr mal ein Jubiläum feiert. Dann fängt man an, über sich selber nachzudenken. Wofür machen wir das eigentlich? Seit wann machen wir das? Wir sind stolz oder nicht stolz. Wir wollen was verändern. Und das wusste ich, das wirft halt sehr viel Szenen ab fürs Direct Cinema, wenn die über sich nachdenken. Und wie ich gehört habe, dass die einen Werbespot macht, 100 Jahre Arbeiterkammer, war ich natürlich dran. Und ich habe diesen Werbespot wirklich vom ersten Storyboard über Dreharbeiten bis Dings begleitet. Und dann haben wir gesehen im Schnitt, dass eigentlich die Szene, wenn sie das Management-Team das erste Mal das anschaut, alles erzählt. Und dann war das alles weg vorher. Und ich mag die Szene ja sehr gern.
Ja, die ist auch spannend. Was ich sagen wollte ist, du sprichst an, Direct Cinema bedeutet auch, dass du viel, viel, viel drehst. Also dann reden wir von 100 Stunden.
Mehr, ja.
Mehr, 200?
Genau, also es ist so zwischen 150 und 200 Stunden. Ich komme ja noch so aus einer analogen Zeit, da wusste man immer ganz genau, wie viele Stunden man gedreht hat. Im Digitalen ist das ja oft so, irgendwann weiß ich gar nicht mehr wie viel, aber es ist so mehr als 150 Stunden, ja.
Okay, und man geht ja in ein Projekt rein und hat eine Vision. Und zu dieser Vision, also gehe ich davon aus, zu dieser Vision gehörte in meiner Welt und auch nicht in deiner Welt eine Pandemie. War die für den Film ein Glücksgriff?
Also das Problem mit der Pandemie ist, wenn du Direct Cinema drehst, dann wird ist automatisch die Pandemie plötzlich Teil geworden. Also ich erzähle immer die Geschichte, wir haben oft in der Früh die Besprechung der Medienabteilung gedreht und am 25. Februar 2020 war der erste Fall in Österreich. Und dann wird in dieser Medienabteilung wird besprochen, ja, Arbeiterkammerpräsident, den Anderl hat in Oberösterreich Folgendes bewirkt und so. Das fand ich interessant. Dann der erste Corona-Fall in Österreich, das fand ich total uninteressant damals. Ja, wie es uns allen ja ging, was ist das? Ich habe es nicht verstanden. Aber es war im Material. Und plötzlich war immer mehr Corona im Material. Und natürlich konnte ich dann, also war die Pandemie quasi ins Material eingeschrieben. Dann kam der erste Lockdown, dann die Zeit vor dem ersten Lockdown, die sehr aufgeregt war, wo ich dann das Gefühl hatte, ich muss das festhalten. Deswegen habe ich dort sehr, sehr viel gedreht, größter Teil nicht im Film. Und dann ist der Lockdown gewesen, der erste. Und das war dann die Zeit auch des Nachdenkens, naja, der Film wird völlig anders als geplant. Weil gerade im März, April 20 hatte ich noch wahnsinnig viele Szenen geplant, die nie und die unwiderruflich nicht mehr stattgefunden haben. Dadurch, dass die Leute ins Homeoffice gegangen sind, dadurch, dass gewisse Dinge einfach so nicht mehr waren. Und dadurch hat sich das Konzept des Films natürlich verändert, klar. Und plötzlich ist etwas in den Film hineingekommen, was ich so gar nicht mag bei meinen Filmen, nämlich Chronologie. Meine vorherigen Filme, die Organisations- und Institutionenfilme, da brauchte ich keiner Chronologie zu folgen. Ich konnte Themen folgen. Aber hier ist so die Zeit vor dem ersten Lockdown und dann ist so die Zeit nach dem ersten Lockdown. Das ist so ganz festgeschrieben, macht sich dann an so Äußerlichkeiten wie, man sieht ja auch so die Veränderung des Mundschutzes von den ersten selbstgestrickten Masken über die komischen medizinischen Masken bis zu den FFP2. Also ist ja alles drin. Und Glücksfall, naja, ja und nein. Also ich habe schon auch sehr stark dem nachgetrauert, wie es geplant war. Also da ist einfach auch vieles, was ich hätte machen wollen. Aber natürlich war es interessant, dass nicht einfach nur so eine Pandemie in den Film kommt, sondern die Pandemie ist in einer Institution, die in dieser Pandemie eine Riesenrolle gespielt hat. Und das war natürlich spannend. Das war, also von daher war es natürlich super.
Gut. Jetzt gucke ich in die Menschen. Mensch, oh, ein Mensch, zwei Mensch, drei Mensch. Und das Mikrofon. Moment.
Also ich selbst bin Österreicher und war sehr gespannt und habe eigentlich nur eine Frage. Es gibt ja nicht nur in diesem sozialpartnerschaftlichen System und die Rolle der Arbeiterkammer, gibt es ja auch makroökonomische Auswirkungen, die das Ganze hat. Also Österreich hat ein System, dass quasi alle Betriebe nicht aus dem Tarifvertrag austreten können ohne weiteres, so wie in Deutschland. Die Arbeiterkammer ist institutionell in Gesetzgebungsverfahren eingebunden und so weiter und so fort. Und diese makroökonomische Komponente, das hätte mich jetzt interessiert, ob Ihnen die bewusst war bei dem ganzen Filmdrehen oder ob es das eher so auf dieser empirischen Beratungsebene alles das Spannende war, weil ich persönlich mache auch immer die Erfahrung, ich habe viele meiner Freunde versucht, heute in den Film reinzukriegen, ist mir nicht gelungen, wenn ich was erzähle über Österreich, dass das anders ist, auch das Rentensystem ist, wundern sie alle, dass bei uns das Rentenniveau bei 60% liegt und wie man das finanzieren kann, das kann man finanzieren, weil auch in die Rentengesetzgebung die Arbeiterkammer einwirkt, also diese Auswirkungen, auf der einen Seite ständig für die kleinen Leute da zu sein und auf der anderen Seite halt auch makroökonomisch großen Einfluss zu haben. Da muss ich ehrlich sagen, jetzt, das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen in dem ganzen Film und da wollte ich fragen, warum passt es nicht in das Direct-Cinema-Konzept oder wäre das eine zu große Exegese gewesen?
Ja, danke für die Frage. Und auch danke für die guten Hinweise. Also früh stand fest, von mir im Konzept war diese Beratungstätigkeit der Arbeiterkammer immer mit dem Expertentum, mit der Expertise der Arbeiterkammer und deren gesellschaftspolitische Bedeutung zu verbinden. Das war mir ganz klar, weil das wäre mir zu wenig gewesen. Ich habe den Eindruck, dass gerade wie der Film funktioniert, dass man sehr emotional bei den Beratungsgesprächen dabei ist, sehr, glaube ich, betroffen ist von diesen Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten des Arbeitsmarkts, was man da mitbekommt. Und auf der anderen Seite wollte ich nicht, dass der Film sich in dem erschöpft, also dass immer verbunden ist mit der anderen Ebene. Aber natürlich ist das fürs Direct Cinema gar nicht so leicht darstellbar. Und ich habe es versucht, deswegen der Ausflug ins Parlament, wie der Wirtschaftswissenschaftsleiter Martha Bauer nochmal referiert über die Notwendigkeiten, was eine Fiskalpolitik eigentlich sein sollte. Ich habe es versucht mit Besprechungen, wo klar wird, die überlegen sich Strategien, wie gerade im Bauwesen Dinge verändert werden können. Und das waren sozusagen meine Versuche, meine Hinweise, dieses Makroökonomische zu fassen. Aber Sie haben natürlich recht, woran ich immer sehr gelitten habe, ist diese unglaubliche Fülle an Aktivitäten der Arbeiterkammer, dass ich die natürlich nie schaffen würde, alle in einen Film zu bringen. Also das wäre ein enzyklopädischer Film, der mindestens 12 Stunden hätte dauern müssen, weil dort so unglaublich viele Arbeitsfelder bearbeitet werden. Sie haben das gesagt, Pensionswesen, Sozialgesetzgebung und so weiter und so fort. Also das ist vielleicht so ein bisschen eine nicht ganz ausreichende Antwort, aber das, was Sie sagen, war mir bewusst und ich habe es versucht reinzubringen.
Und vermissen Sie die Arbeiterkammer in Deutschland? Also es wurde gerade gesagt, er ist entsetzt.
Naja, aus österreichischer Sicht hat er natürlich recht. Und einfach dieser Vergleich, also in Österreich heißt es Kollektivverträge, Tarifverträge. In Österreich sind 98% der Verträge kollektiv tarifvertraglich geregelt. Das ist unglaublich. In Deutschland sind es 50%, wurde ja ziemlich abgebaut. Also wenn man sich das nochmal vorstellt, was da für eine unglaubliche Sicherheit auch für die Arbeitnehmer und Nehmerinnen herrscht. Das ist schon toll. Und es geht in vielen Dingen auch weiter und das Pensionssystem ist erwähnt worden. Das ist natürlich schon einzigartig, das ist natürlich toll.
So, jetzt mache ich einmal so, Serpil Turan.
Ja, vielen Dank für Ihren wirklich sehr spannenden Film.
Danke.
Ich würde gerne mehr über die Postproduktion erfahren. Sie haben ja kurz gesagt, dass Sie so um die 150, 200 Stunden hatten. Wie sind Sie mit diesem Material umgegangen? Wie war die Herangehensweise, dieses Material zu sichten? Wie lange wurde gesichtet und wann und wie wurde geschnitten?
Ja, danke für die Frage und auch das Kompliment. Also ich schneide im Schneiderraum immer mit einem langjährigen Freund und Cutter, Dieter Pichler, der aus meiner Sicht großartig ist, was gerade dieses Direct Cinema Material betrifft. Und das Interessante auch in der Geschichte des Direct Cinema ist, dass man zwar sagt, beobachtend, also das Visuelle im Vordergrund hat, aber es ist ein Kino des Gesprochenen. Also es wird ja sehr, sehr viel gesprochen. Und das ist auch in diesem Material, in diesen 150, über 150 Stunden drin. Das heißt, wir hören uns einfach das an, wir schauen uns das an und dann gibt es, da haben wir einfach so gewisse Marker und gewisse Vorstellungen, dass wir sehen, ob eine Szene selbsterklärend ist. Das ist mal ganz wichtig. Dann, ob eine Szene auch sowas hat wie eine Metapher, also dass es noch eine Ebene gibt, die darüber hinausgeht. Und dann, wir sichten wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr, ohne dass wir wirklich schneiden. Und wir diskutieren dann und schauen uns die Szenen an und nach bauen wir sie dann zusammen. Also das ist ein rein, ja, das ist so ein empirischer Vorgang, den ich auch gar nicht noch stärker analysieren kann. Also es ist wirklich sehr, sehr nah am Material dran. Habe ich das halbwegs be beantwortet oder wollten Sie?
Nee, ich habe im Abspann noch gelesen, dass Sie Transkriptionen angefertigt haben. Oder also haben Sie die Texte, also die Aussagen der Menschen dann auch noch verschriftlicht und mit den Texten gearbeitet oder nur mit den Markern und der Vorauswahl?
Also Transkriptionen haben wir dann in der Situation gemacht, wenn schon klarer war, welche Szenen wir haben. Also früher habe ich wirklich versucht, das gesamte Material zu transkribieren, habe aber gemerkt, das ist doch viel Arbeit umsonst und man kann es dann früher eingrenzen. Und die Transkriptionen fand ich natürlich schon immer interessant, weil man, wenn man den Text liest, oft auch noch auf andere Dinge kommt, als wenn man es nur hört und sieht.
Ja, vielen Dank.
Hallihallo. Nur eine kurze Frage. Wie und wodurch kommt deine Entscheidung, dass du keine Untertitel eingefügt hast?
Ah, das weiß er nicht. Pass auf,
Oh.
Konstantin. Wir hatten die Situation, dass wir eine deutsche Fassung uns gewünscht haben. Die kam, aber der fehlten deutsche Untertitel bei den Teilen, die, sag mal so, nicht englisch waren.
Okay, ich glaube, dann
Das
ist die
ist
Frage
ganz
sich erledigt.
schrecklich.
Das ist ganz schrecklich, siehst du. Ja, mir war es auch schrecklich, wenn ich da sitze.
Oh
Da
je.
hier, da haben wir jetzt zwei Fraktionen. Ja? Eine Fraktion hier auf der Seite, da, die fanden es super. Und die Fraktion hier.
Ich habe keine Wertung geäußert. Meine Frage ist, warum du es gemacht hast. Die Frage hat sich erledigt, aber jetzt schätze ich mal.
Ja, das ist so.
Aber wie hättest du es denn gern gehabt?
Mit deutschen Untertiteln, oder?
Ja, natürlich. Also das ist ja klar, in dem Film geht es ja auch sehr stark um Übersetzung, sei es sprachlich, sei es sozial, sei es Wissenstransfer. Und natürlich jedes Mal, wenn eine nicht deutsch gesprochen wird, ist das Deutsch untertitelt. Also da ist euch ein bisschen schade, was entgangen. Also
ja, ich weiß, pass
die
auf.
Ungarin, die auch die
ja, okay. Es ist kroatisch. Es ist keine Untertitel.
Also ja. Da bin ich jetzt völlig erschüttert.
Ja, ich auch. Ich saß ja da drin. Ne? Das ist der Herzinfarkt-Moment eines jeden Menschen, der ein Festival organisiert. Ja.
Aber den Rest.
Ivo 10 aus.
Also den Rest konnte ich verstehen, dementsprechend ist okay.
Das war ja die Entscheidung, lasse ich anmachen, wir hatten die englischen Untertitel. Lasse ich jetzt anmachen und dann läuft die ganze Zeit Englisch beim Deutschen. Und dann dachte ich, die Variante hatten wir. Und dann dachte ich, beim Kroatischen weiß man, der gibt jetzt Rat. Und dann war die Diskussion Hausmädchen oder Putzkraft oder was, Reinigungskraft. Und dachte ich, das kann man auch kontextualisieren. Also ein Teil der Gruppe hat es ja gemocht. Und der andere Teil, es ist echt ein Dilemma gewesen. So ist es passiert. Und dann hatte ich gedacht, wir laufen unter ein Radar, aber die Jugend da oben, scharfes Auge.
Bravo.
Na,
das
bravo.
Das heißt, ihr hättet natürlich eigentlich die deutsche Fassung bekommen sollen für das deutschsprachige Publikum. Okay, da muss man denken, ja.
Ja, ich hätte es nachher nochmal im Kleinen bei dir angesprochen.
Ja.
Jetzt sprechen wir im Großen drüber.
Aber was interessant ist, also das führt uns vielleicht schon noch zu diesem Punkt, den ich betonen möchte, den ich schon toll fand, dass eben sehr viele Beratungen muttersprachlich gemacht werden. Und wo es mir wichtig war, dass wir die auch filmen. Und da ist es mir jetzt ähnlich gegangen wie euch. Wir haben zum Beispiel serbokroatische Beratungen, die dann oft eine Stunde dauern, gedreht. Und weder Kamera noch Ton noch ich können serbokroatisch. Das heißt, wir haben was gedreht, wo wir keine Ahnung hatten, um was es geht. Eine Stunde lang. Und das haben wir ungarisch gedreht, türkisch, wir haben und so weiter. Und das war schon spannend auch zu drehen, dass wenn man was dreht, was man nicht versteht. Aber für den Film sollte das natürlich sein, dass man diese Szenen versteht. Gerade das Ungarische, das ist eine junge Frau, die ist Fahrradmechanikerin und wird gemobbt. Also das war schon wichtig, das zu verstehen.
Ich würde gerne noch was fragen.
Darfst du? Ja. Eine Anschlussfrage, beziehungsweise?
Ich habe noch mal die Frage in Bezug auf den Dreh und diese Drehgenehmigung von den einzelnen Personen. Es sind ja ziemlich viele Menschen, die man hier sieht und durchaus auch in aufgelöstem Zustand und in sehr angespannten und existenziellen Nöten. Und dann würde mich interessieren, wie viel Zeit sie benötigt haben, um überhaupt diese Genehmigung und eine Unterschrift quasi von denen zu kriegen. Also man kriegt ja auch mit, die eine Frau, die hat so eine Angst, eine Unterschrift zu setzen, zu Recht. Und die ist völlig aufgelöst. Und die Frage ist dann, wie geht man mit so einem Menschen um und kriegt auch dieses Vertrauen in diesem Moment? Also, und durchaus auch Leute, die nicht richtig Deutsch sprechen und so weiter, ne, Übersetzungen brauchen, Kinder, die für ihre Väter übersetzen. Und wie dann der Prozess war, haben Sie diese Dreherlaubnis dann nach dem Dreh oder vor dem Dreh? Eigentlich macht es ja Sinn vor dem Dreh, bevor man dann überhaupt anfängt zu, ne? Also dann, sonst steht man ja dann eine Stunde und dreht. Also das würde ich gerne wissen, wie viel Zeit das benötigt hat. Und ist das eine Seitewisch gewesen mit der Erlaubnis? Weil ich kenne das so, dass diese Erlaubnisse mittlerweile sehr umfangreich sind. Und meine Erfahrung ist mit Leuten auf der Straße oder in Drehsituation, dass es wirklich schwierig ist, den Leuten einfach mal so eine Unterschrift abzunehmen?
Ja, also kann ich gern beantworten. Das Gute, also wenn wir gleich auf die Frau kommen, die weint beim Empfang, dort ist einfach das Gute, wir sehen diese Frau, wir haben die ja immer wieder gesehen. Also der Fall ist ja nicht erledigt mit sie ist dort, sondern sie kommt ja immer wieder und wir waren ja immer dort. Das heißt, wir hatten sie vorher angesprochen, nämlich bei ihrem vorherigen Termin, den sie auch erwähnt, Tage vorher. Dort hatte sie uns die Unterschrift schon gegeben, da hatten wir auch schon gedreht mit ihr. Dann kam sie wieder, dann gab es dieses Weinen, dann sind wir auch zu ihr gegangen, was ist denn los und so weiter. Da hatte sie aber schon längst unterschrieben, hat dann noch mit uns geredet. Dann kam sie wieder, da waren wir wieder da. Das heißt, da ist dann wirklich so eine kleine Beziehung auch entstanden. Und sie wusste immer, da ist ein Filmteam an dem Ort, das dreht. Und für sie war das in Ordnung, dass auch diese Szene im Film ist. Das war in dem Gespräch ist das immer wieder nochmal erwähnt worden und sie hat das noch immer nochmal bestätigt. Ich finde es immer interessant, dass mir oft nicht erklärlich ist, warum Leute manchmal zustimmen und warum manchmal nicht. Also es gibt sehr, sehr eigene Überlegungen, warum man Ja sagt. Und jetzt bei den anderen Leuten ist es so, wenn sie zum Beispiel beim Empfang haben wir sehr viel gedreht, da sind alle Leute vorher gefragt worden von der Regieassistenz. Und dann haben wir natürlich immer mit den Leuten, die waren ja im Wartesaal, haben wir auch noch längere Zeit verbracht. Die sind ja wieder rausgekommen, wie war denn das Beratungsgespräch und so weiter. Das heißt, es gab dann für die Leute auch immer noch den Moment, wo sie gesagt haben, ich habe zwar unterschrieben, aber ich würde das gerne rückgängig machen, was ja auch okay ist, wenn es in dem Moment passiert, war es dadurch im Unterschied zu einer Straßensituation, wo man dann einmal kurz Kontakt hat und dann weg ist, waren wir ja quasi immer wieder dort ansprechbar. Und es hat eigentlich niemand, es haben alle, die zugestimmt haben, also fanden das auch okay. Und der Großteil der Leute, die kamen, ich würde mal sagen 3/4, hat von vornherein gesagt, ja, ihr könnt es drehen.
Da schließt sich bei mir die Frage an, wie hast du es bei der Jugend gemacht? Also da wurde ja viel Jugend gezeigt. War da klar, da haben alle Eltern die Einverständniserklärung abgegeben? Weißt du, als dieses Theaterstück aufgeführt wird, dann gibt es ja oft genau. Die Jugend mit Aufnahmen, wir sehen Gesichter, also ich kann sie erkennen als Menschen und nicht nur als Menschengruppe.
Ja, das sind Schulklassen, die in diese Vorführung gehen und dort ist es über die Schule und über die Lehrkräfte kommuniziert worden.
Krass, das waren ja 200, 300 Schüler und Schülerinnen. Ja, super. Okay. Gibt es noch Fragen? Nee, dann habe ich noch eine Schlussfrage, wenn es okay ist. Okay, Schlussfrage. Sag ein paar Worte zum Schluss. Ja. Also zu den Schlussbildern.
Ja.
Da gibt es einen Wunsch. Bin ich alleine.
Da würde ich gerne eine Anekdote erzählen. Wir haben ja dann den Film auch einerseits den ganzen Leuten gezeigt, die im Film vorkommen und dann natürlich auch den Mitarbeitenden der Arbeiterkammer selbst. Und das waren zwei Vorführungen, weil die dann nicht alle an einem Termin konnten. Und dann war auch Diskussion über den Film und ich wusste, dass so die Schlusssequenz werden 50% sagen, sie finden super und 50% werden sagen, sie mögen es gar nicht. Und das war toll, weil auch in dieser Diskussion hat sich das so abgebildet. Also, dass dann Leute gesagt haben, das ist hervorragend, der Schluss. Und dann Leute gesagt. Und dann fand ich eine Lesart, die ich gar nicht selber so hatte, fand ich toll. Dass nämlich jemand gesagt hat, ihm hat das so gut gefallen, weil der Film fängt ja an mit diesen Szenen am Empfang. Nehmen Sie Platz dort, Sektor A, Sektor B. Und jemand hat dann das so gelesen, dass quasi das Strukturprinzip vom Anfang, das Serielle, das natürlich auch den Film prägt, dann nochmal am Schluss aufgenommen wird. Das Serielle noch einmal. Und das fand ich eine schöne strukturelle Überlegung, die ich mir hiermit wieder zu eigen mache. Und gar nicht so viel mehr sagen möchte.
Super, ja, nee, lassen wir es so. Finde ich super. Konstantin Wulff, vielen Dank.
Ja, danke euch. Vielen Dank. War schön.